Der Rasenfunk. Kurzpass. In der türkischen Super League, da passieren wundersame Dinge und über die wollen wir jetzt sprechen mit dem Chefredakteur vom Magazin Sokrates, Fatih Demireli, hier im Kurzpass. Fatih, sei mir sehr herzlich gegrüßt.
Hey Max, wie geht's dir?
Mir geht's gut, aber ich habe mir neulich verwundert die Augen gerieben. Du kannst den Zeitpunkt auch ungefähr wissen. Es war eine Minute, bevor ich dir bei WhatsApp geschrieben habe. Fatih, müssen wir vielleicht mal über die Super League reden? Denn da ist so einiges passiert, was ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen hatte. Mhm. Schäme ich mich ein bisschen dafür. Unter anderem liegt Fenerbahce nach 16 Spieltagen auf dem Tabellenplatz 17. Also auf einem Abstiegsrang und es führt eine Mannschaft die Liga an, Istanbul Başakşehir hier, von der ich das nicht erwartet hätte und das mit einigem Abstand, nämlich 6 Punkten. Lass mal so von oben nach unten ein bisschen durchgehen. Başakşehir hier, was muss ich über die wissen? Wie kommt es, dass die bei 21-7 Toren so deutlich die Liga anführen nach 16 Spieltagen?
So komplett überraschend ist es jetzt nicht, dass sie Herbstmeister geworden sind, zum dritten Mal in Folge übrigens. Die letzten beiden Jahre sind sie aber nicht Meister geworden.
Jetzt fühle ich mich gerade richtig dumm und ignorant auch ein bisschen.
Ich wollte sie auch nicht nach einer Minute schon wieder auflaufen lassen, aber...
es ist aber gerechtfertigt.
Also wenig überraschend. Vor allem, wenn man auch also 21 Tore geschossen, 7 kassiert. Also ich glaube, man muss auf diese 7 kassiert sich da konzentrieren. Das ist natürlich schon überragend. Das ist auch das große... das große Plus der Mannschaft, sie ist sehr, sehr gut organisiert. Vielleicht gerade besten Trainer in der Türkei, von Abdullah Avcı, der schon viele, viele Jahre bei diesem Verein arbeitet. Und ich glaube, der große Vorteil von Abdullah Avcı ist, von neben vielen Sachen, die ich gleich auch ausführen werde, ist, dass er in großer Ruhe arbeiten darf. Es gibt keine Fans.
Ehrlich?
Was jetzt erstmal per se etwas sehr, sehr schlimm klingt, ist es auch.
Woher kommt das?
Ist
das
ein Junge? Der Verein ist tatsächlich der Verein der Istanbuler Großstadtverwaltung. Also der Ehrenpräsident ist der Istanbuler Bürgermeister. Es ist ein Verein, der aus dem Nichts gestampft wurde. Es gab den schon mal, da hieß er anders, da hieß er, ich sag's jetzt mal, Istanbul Büyükşehir Belediyespor. Das hast du jetzt super verstanden wahrscheinlich.
Googeln könnte ich es noch nicht.
Ja, aber es ist tatsächlich der heißt übersetzt der Istanbul Großstadtverwaltungsverein, mehr oder weniger.
Okay, warum braucht die Großstadtverwaltung einen Verein?
Das ist die große Frage in der Türkei, die sich alle stellen. Wieso? Vor allem, also es ist immer das Gleiche, sobald Başakşehir, und das ist in den letzten Jahren viel passiert, einer der Großen besiegt, dann kommt die Frage, ich fahre mit dem Bus und werde dann besiegt mit dem Geld, das ich für den Bus investiert habe oder keine Ahnung, den ich für irgendwie eine Steuer investiert habe. Also der Verein ist extrem unbeliebt bei den anderen, klar. Nicht nur, weil er erfolgreich ist, sondern eben, weil er einfach aus dem Nichts gestampft wurde.
Wann war das?
Also? Das ist schon vor Ewigkeiten passiert. 2014 gab es dann einen, schon eher so eine Marketingmaßnahme, dass der Verein dann nicht mehr so lang hieß, sondern Başakşehir hieß. Başakşehir ist ein neuer Stadtteil von Istanbul, hat dann neue Farben, neues Logo, ein Stadion bekommen, auch ein kleines. Aber wie gesagt, Fans, die da sind, sind auch mehr oder weniger, glaube ich, gekauft, muss ich mal fast sagen. Das sind so Studenten, die ein paar ganz hübsche Sachen bekommen und dann den Verein anfeuern, aber man hört es nicht wirklich. Also jetzt vergangenes Wochenende war Başakşehir gegen Galatasaray und man hat natürlich beim Torjubel von Başakşehir keine Fans gehört. Aber die Mannschaft, der Trainer ist für mich das da, auch wenn jetzt mit Adebayor zum Beispiel ein schon Spiel auch da spielt, der recht bekannt ist, mit Elia jemand da ist, Adaturan ist dort. Aber der Star ist für mich der Trainer, der die Mannschaft in den letzten Jahren aufgebaut hat. Eine gute Idee hat, wie man in der Türkei Spiele gewinnen kann, nämlich mit einer guten Defensive. Das vergessen die Großen immer, oder die vermeintlich Großen inzwischen, wenn man auf die Tabelle guckt. Aber man muss, es hat auch viel Beigeschmack. Also wie gesagt, es sind keine Fans, der Verein wird auch mehr oder weniger unterstützt vom Staat. Okay. Wenn man in das Clubgelände kommt, und das ist übrigens ein sehr, sehr hübsches Clubgelände, ich war da schon ein paar Mal, wirst du von einem großen Atatürk, von einem großen Erdogan-Poster begrüßt. Er war auch der Erste, der in diesem Stadion ein Tor geschossen hat damals, hat Hattrick gemacht.
Das habe ich mitbekommen.
Genau.
Ach, das war Başakşehir.
Genau, richtig. Okay. Deswegen ist die Beliebtheit, hält sich in Grenzen, und die Mannschaft ist auch relativ alt. Ja. Man hat auch in den
letzten... Ich meine sogar Eltero Elia, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 31 Jahre inzwischen alt.
Aber er macht wirklich einen guten Job. Also ich kann da nicht wirklich viel Negatives sagen. Aber man munkelt, dass der Verein, also man checkt in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel Europa League oder Champions League auch alles ab. Auch Pokal checkt man ab, um sich komplett auf die Liga zu konzentrieren. Also die komplette Konzentration geht dahin, Meister zu werden. Und man munkelt in der Türkei, danach den Club zu verkaufen an irgendeinen, fernöstlichen Investoren, der Bock auf die Super League hat.
Verrückt. Ja, Wahnsinn, was man alles nicht mitbekommen kann. Und jetzt haben wir gelernt, okay, also der Trainer ist ein guter. Wir wissen jetzt ein bisschen was über die Hintergründe des Vereins. Mannschaft relativ alt, sieht man eben auch an den von dir genannten, also Turan, Elia, das ist schon jenseits der 30, Adebayor ja auch inzwischen schon 34. Und jetzt hast du mir ja aber eingangs schon gesagt, Herbstmeister ist jetzt keine Neuigkeit. Was lief denn in den letzten Spielzeiten dann immer falsch, dass es nicht zum Meistertitel gereicht hat?
Ich glaube dann tatsächlich die Erfahrung im Titelkampf dann. Mhm. Vielleicht sogar auch ein bisschen auch vom Trainer, also
okay,
der das alles sehr, sehr gut gemacht hat. Man muss auch dazu sagen, letztes Jahr wäre es eigentlich so weit gewesen, haben sie wirklich Riesenpech gehabt. Da haben sie in einem Heimspiel gegen Sivasspor, das sie hätten gewinnen müssen, wenn sie das gewonnen hätten, wäre es auch vom Restprogramm her, hätten sie es auch dann eigentlich gepackt. In der Nachspielzeit greift der Torhüter daneben, was er die ganze Saison nicht gemacht hat, hat eine überragende Saison gespielt, Volkan Babacan. Sitzt, glaube ich, auch deswegen dieses Jahr nicht mehr auf der, sie spielt nicht mehr dieses Jahr, sitzt, sondern Matt Günok. Der hat den letztes Jahr die Meisterschaft gekostet. Aber es ist schon so ein bisschen, dass man dann an dem Punkt, wo es dann ernst wird, und dann kommen eben mit Gala, mit Beşiktaş Vereine einfach, die dann die Spieler hatten oder haben, die, wenn es drauf ankommt und Meisterschaft geht, dann vielleicht den Punkt Erfahrung mehr haben, dann da eine Serie starten, wenn es sein muss, und daran ist es immer wieder gescheitert. Wie gesagt, letztes Jahr war es großes Pech eigentlich, also hätten sie gegen Sivas, aber was eben auch vielleicht Erfahrung ist, also die haben dann nur 1-0 geführt, hätten nachlegen müssen, dann haben sie ein bisschen Muffensausen bekommen. Ich glaube auch, dass letztes Jahr Aratur dann die Meisterschaft versammelt hat, den mussten sie mehr oder weniger holen von Barcelona. Bis er kam, hat dieses System
super. Warum mussten sie den mehr oder weniger holen?
Ja, da muss ich, also brauchen wir, glaube ich, 5 kurz besser, um das zu erklären. Araturan hat auch eine gewisse Verbindung, nee. Bindung, Nähe zu gewissen Personen in der Türkei. Der Verein hat das auch. Der Präsident steht dem Araturan sehr nahe. Bei Barcelona hat das nicht mehr hingehauen. Also der war außen vor, hat keinen Verein gefunden, wollte auch, glaube ich, nach China. Aber selbst in China hat man erkannt, dass der Araturan nicht mehr wirklich gerade auslaufen kann. Ja, und irgendwann wurde, glaube ich, mehr oder weniger Başakşehir Araturan auferlegt, dass man den holen muss, und der Verein hat bis dahin, also wie gesagt, Herbstmeisterschaft wunderbar gespielt, und dann musste man aber irgendwie Aratura integrieren. Mhm. Aber seine körperliche Verfassung hat niemals gereicht, um in dieser Mannschaft zu spielen, und dann saß zum Beispiel auch ein Elia draußen oder ein Mossoro, der mir sehr, sehr gut gefällt, ist der Kopf dieser Mannschaft, ein Brasilianer, auch ein bisschen älter, aber ein guter Mann, der saß dann auch mal draußen, weil Aratura spielen musste, und ich glaube auch, das war ein Grund, warum es nicht geschafft hat. Und dieses Jahr spielt Aratura selten und sie haben einen großen Vorsprung.
Okay, und mit Nähe zu gewissen Personen meinst du vermutlich politische Personen?
Ja, genau.
Über die wir eventuell, ist der Name in diesem Podcast auch schon gefallen. Also überragende Defensive, 7 Gegentore, nur um das in den Kontext zu rücken, liebe Hörerinnen und Hörer. Die zweitbeste Defensive stellt dann der Tabellenzweite mit 15 Toren. Das heißt, weniger als die Hälfte hat da Başakşehir bisher kassiert. Und jetzt würde man ja auf Tabellenplatz 2, 3, 4 die üblichen Verdächtigen erwarten.
Ja.
Und jetzt hoffentlich sagst du mir jetzt nicht gleich, dass die auch schon die ganze Zeit da oben sind, schon seit Jahren. Und ich wusste mal wieder nicht. Aber Yeni Malatyaspor liegt auf Tabellenplatz 2. Wer?
Ich glaube tatsächlich, dass ich in der Türkei auch viel erklären muss. Also das ist für viele eine Überraschung. Also für mich ist es das die Überraschung. Nicht Başakşehir oder nicht jemand anders, sondern Yeni Malatyaspor ist... Yeni heißt übrigens neu, der Verein. Also Malatyaspor selbst war der große Traditionsverein in der Region, ist aber pleite gegangen.
Mhm. Welche Region ist das in der
Türkei? Geht Richtung Südostanatolien, an der Grenze zu Zentral-Südosten. Hab pleite gemacht, ist dann wurde neu gegründet, und dann über die Jahre mit Leuten, die dann vernünftig gewirtschaftet haben, sind sie dann umgekommen. Sehr, sehr überraschend, dass der Trainer der langjährige Co-Trainer von Abdullah Avcı, den Trainer von okay. Başakşehir ist. Mhm. Und auch in Deutschland kein Unbekannter. Ist nämlich Erol Bulut, der das Fußballspielen in Frankfurt gelernt hat.
Ja.
Macht einen überragenden Job. Also die Mannschaft ist jetzt nicht qualitativ auf dem höchsten Niveau, würde ich nicht behaupten, aber hat auch Hand und Fuß, was die Art und Weise, wie sie spielen, auch eher defensiv veranlagt. Mhm. Auch erfahrene Spieler, auch nicht wirklich die jüngste Mannschaft, aber haben sich das tatsächlich erarbeitet. Also Erol Bulut, ich kenne seine Leute auch, immer wieder mal Kontakt. Akribischer Arbeiter, der auch bei Başakşehir schon sehr, sehr viel investiert hat, dass Başakşehir auf dem Punkt ist, vor allem was Gegner-Scouting angeht, was Analyse okay. angeht, was in der Türkei leider immer noch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird, gerade okay. bei den Großen. Aber die Vereine, die es ernst genommen haben, stehen jetzt auf Platz 1 und 2. Das ist für mich eigentlich schon dann auch wieder der Lohn dafür, dass man gewisse Sachen richtig macht. Und ja, kann man nur Kompliment sagen. Also Malatyaspor, das schaut jetzt nicht immer gut aus, aber es ist super verdient, dass sie da oben stehen, und es freut mich auch.
Und jetzt haben wir ja in der Türkei immer schon das Thema gehabt, die Stadtvereine, also die aus Istanbul kommen, und die in Anführungszeichen Landvereine, die aus irgendwelchen Regionen kommen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Bursaspor einer der ersten war, der dann auch, glaube ich, Meister geworden ist.
Genau, Trabzon und dann Bursa.
Genau, Trabzon und Bursa, genau. Und Bursa hat aber ja, glaube ich, auch eine Verbindung zu Erdogan, wenn ich...
Nee, verwechsel
ich gerade mit irgendwas, genau. Und jetzt Malatyaspor. Was... Hat das eine Bedeutung für die Liga? Wie wird in der Türkei damit umgegangen? Spricht es dafür, dass sich jetzt die Regionen, die sich immer so ein bisschen vernachlässigt gefühlt haben, im sportlichen Bereich, vielleicht auch politisch, das kann ich jetzt nicht beurteilen, dass die mit guter Arbeit da reinstoßen? Oder ist das jetzt eine Momentaufnahme und hat auch damit zu tun, dass wir dann später darüber sprechen werden, dass Fener gerade auf einem Abstiegsplatz liegt?
Ich sehe das nicht als Momentaufnahme. Es hat sich einfach jetzt entwickelt. Auch, also wie gesagt, ich habe gerade das Thema Gegner-Scouting angesprochen. Das ist nur ein Aspekt. Aber die Vereine haben in den letzten Jahren an allen Fronten, da wo man es kann, haben sie sich versucht zu entwickeln. Das ist auch die Infrastruktur. Also, dass man überhaupt ein Scouting hat, also nicht nur ein Gegner-Scouting, sondern überhaupt ein Scouting hat. Dass man nicht nur bei YouTube nach irgendwelchen Neuzugängen sucht oder weil der Onkel gerade in Lille wohnt und da einen Spieler kennt, sondern nicht, dass man dann auch selbst Scouting gemacht hat, dass man Infrastruktur, dass man Ernährungsberater eingestellt hat, dass man Physiotherapeuten eingestellt hat, dass man Techniktrainer eingestellt hat, dass man überhaupt Kabinen hatte. Das ist wirklich tatsächlich, okay. Das war und ist auch bei, wir kommen da gleich auch zu einem Verein, der da gar nichts davon hat zum Beispiel. Also das passiert auch, aber es hat sich alles in den letzten entwickelt. Das sind auch alles hochmoderne Anlagen. Also als ich bei Başakşehir war vor 2-3 Jahren, da war ich fürs Box noch aktiv, da habe ich ein Interview da geführt. Mich hat die Sprache verschlagen, was das für eine Anlage ist. Ich wurde auch ein bisschen rumgeführt in diesen Analyseräumen, die sind wirklich hochtechnologisiert und die Plätze eins astrein super. Also irgendwann war mir schon klar, dass die erfolgreich werden. Das hat sich dann auch bewahrheitet.
Und woher haben die das Geld?
In der Türkei gibt es wirklich hohe TV-Gelder. Also, also ich will jetzt nicht sagen auf dem Bundesliga-Niveau, aber sehr, sehr nahe zum Bundesliga-Niveau. Auch die Punkteprämien, die Siegprämien sind sehr, sehr hoch. Das Sponsoring von der staatlichen Lotterie ist sehr, sehr hoch. Und die Vereine haben irgendwann gecheckt, wo man das Geld investieren muss.
Nicht in Gehälter, sondern in Infrastruktur.
Genau, und es bringt was. Es ist auch, wenn ich jetzt auch an die Stadien denke, es waren früher so viele Bruchbuden und jetzt steht fast in jeder Super League-Stadt ein überragendes Stadion. Jetzt, wenn man jetzt an die Bewerbung der Türkei für die Euro 2024 denkt, die haben sich jetzt schon ein paar Mal beworben in der Türkei. Früher hat man bei diesen Präsentationen immer Projekte gezeigt, also die Projekte, die Stadien, die man bauen will. Diesmal hat man fertige Stadien einfach auch gezeigt.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Also da waren wirklich, also nur in Ankara, in der Hauptstadt, da fehlt noch ein Stadion, das wird jetzt auch schon gerade gebaut. Aber in allen, wirklich in den wichtigsten Städten, auch zum Beispiel Sivasspor zum Beispiel, da kommen wir gleich noch hin, das war früher ein Horror für die Auswärtsmannschaften, da im Winter hinzufahren, wenn man auf Eisplatten gespielt hat. Jetzt steht da eine hochmoderne Arena mit einer super Rasenheizung und jeder spielt da gerne zum Beispiel. Das ist jetzt für die Heimmannschaft manchmal nicht so von Vorteil, weil das früher dann auch ein Gimmick für sie war, aber es hebt natürlich dann das Niveau an, wenn die Vereine anfangen, schlau zu wirtschaften und das Geld richtig zu investieren. Und eben dann auch im Fall von Ene Malatyaspor zum Beispiel, auch den Mut zu haben, dann einem Typen wie Erol Bulut auch dem mal die Chance zu geben, dass der seine Idee einbringen kann und nicht dann ein älterer Trainer, der einfach nur ein gutes Verhältnis zum Präsidenten hat.
Ja, man bekommt so einen leichten Eindruck. Das ist ja alles sehr, sehr interessant. Und damit kommen wir auch so ein bisschen zu der Phalanx der Verfolger. Also mit 8 Punkten Rückstand auf den aktuell Tabellenersten liegen Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Istanbul und Antalyaspor. Die alle haben 8 Punkte Rückstand. Da geht es ja nur ums Torverhältnis, wer da jetzt gerade wo liegt. Erzähl mir mal, was ist da bei diesen Vereinen nennenswert zu wissen? Gibt es da jemanden, den du herausheben würdest?
Also Kasımpaşa ist jetzt interessant, war bis zu dem letzten Spieltag auch auf Platz 2. Mhm. Es gab sogar jetzt eine News, die es sogar jetzt in die deutschen Agenturen geschafft hat. Der Verein hat nach dem wirklich sehr, sehr starken Saisonstart bis Platz 2, so bis 15. Spieltag, alle Verträge bis 2021 verlängert. Also Spieler und Trainer einfach alle durch.
Wie man immer so sagt, im Erfolg trifft man die besten Entscheidungen.
Genau, einen Spieltag später sind sie auf Platz 6, 7 abgerutscht. Nee, Istanbuler Verein, der Verein von Recep Tayyip Erdogan auch. Also jetzt nicht den er irgendwie aus dem Ding gestellt ist, er kommt aus der Ecke, also aus dem Stadtteil. Da ist er um die Ecke geboren, hat auch da selbst gekickt. Das Verein, der Stadion ist auch nach seinem Namen benannt. Ist wirklich mitten in Istanbul. Also das, manchmal ist es verblüffend, wenn man da vorbeifährt. Da fährt man vom Taxiplatz runter Richtung Meer runter und auf einmal steht da mitten in irgendwelchen Zwischenhäusern ein Stadion. Also es ist schon irgendwie geil. Hat auch nicht so viel. Also dahinter eigentlich ein großer Geldgeber, der vor ein paar Jahren ein bisschen mehr Bock hatte, Geld zu investieren. Hat dann auch damals so Leute wie Rein Babel, Andreas Isaksson und so weiter geholt, Adam Derjok, und hat irgendwann gesagt, boah, irgendwie wird's hier nicht so richtig.
Okay.
Hat dann die so ein Salary Cap eingeführt, 300.000 Euro darf der Spitzenverdiener verdienen. Hat man aber dann, vielleicht auch Standortvorteil Istanbul, ein paar Leute geholt, die vielleicht woanders ein bisschen mehr Geld verdienen können. Also ich gehe meistens um türkische Spieler, aber die dann halt einfach in Istanbul dann leben wollten und dann halt in Kasımpaşa spielen, wo der Druck dann auch jetzt vielleicht nicht so groß ist. Und jetzt während der Saison mit Mustafa Denizli eine Trainer-Ikone geholt, der mit Fener, mit Beşiktaş, mit Gala jeweils Meister geworden ist in seiner langen Trainerkarriere, auch die Liga immer noch sehr, sehr gut kennt, und mit ihm ging es dann auch immer aufwärts. Ich glaube aber, dass die Kaderqualität nicht reichen wird, da dauerhaft dann irgendwie oben mitzuspielen, zumal tatsächlich Denizli selbst gesagt hat, wenn sie bis zum 28. Spieltag 3 Punkte Rückstand haben, werden sie Meister. Das ist ein bisschen, glaube ich, übertrieben. Ganz interessant ist aber natürlich die Rolle jetzt von Beşiktaş und Galatasaray. Also die, gerade Beşiktaş, letztes Jahr, weiß man ja, gegen Bayern gespielt in der Champions League, eine überragende Champions League-Saison auch gespielt, in der Gruppenphase kein Spiel verloren. Und jetzt sind sie in der Europa League, also in der Europa League sogar gescheitert, in einer Gruppe mit Habsburg, Malmö und Genk sind sie Letzter geworden. Ist eigentlich Wahnsinn. Also das auch völlig verdient. Also ich habe fast alle Spiele gesehen.
Okay.
Gegen Malmö haben sie in beiden Spielen keine 2 Torschüsse aufs Tor gebracht. Und Malmö hat mit Markus Rosenberg übrigens vorne drin.
Ach, schön.
Ja, ganz, ganz tollen Ball gespielt. Beşiktaş hat eigentlich schon seit Jahren viele Schulden. Hat man aber dann in diesem sportlichen Aufstieg dann das Risiko gewagt, noch mehr zu investieren, noch mehr teure Spieler zu holen, um vielleicht auch Gala, Fener noch weiter fernzuhalten, weil man war schon viele Jahre das dritte Glied einfach, und in dieser Rolle hat man sich nicht wohlgefühlt. Zumindest die Vereinsoberen, den Fans ist es, glaube ich, nicht so wichtig gewesen, gerade die auf sehr treu ins Stadion gehen. Aber man hat sich übernommen tatsächlich. Also jetzt ganz frisch muss jetzt der Vertrag mit Pepe aufgelöst werden, weil man ihn einfach nicht mehr bezahlen konnte. Also das und mit Negredo ging auch jetzt auch ein Spieler während der Saison, obwohl er gar nicht weg wollte, musste auch gehen. Weil man sein Gehalt nicht bezahlen konnte, man hat sich komplett übernommen. Und die Mannschaft ist alt. Auch da gibt es das Problem, man muss jetzt einen Umbruch einleiten. Aber jetzt kommen wir zum großen Problem dieser drei großen. Das ist das Financial Fair Play. Und Gala, Beşiktaş, Fenerbahce unterlegen alle strengsten Auflagen von Financial Fair Play. Man darf nur das ausgeben, was man einnimmt bei Spielerverkäufen und Einkäufen. Und so viele Spieler gibt es jetzt nicht, die man verkaufen kann. Und wenn man jetzt das große Bild nehmen will, warum sind Gala, Fener, also gerade Fener, so weit unten, aber Beşiktaş, im Vergleich zu den anderen so durchgereicht worden. Ich glaube, das ist ein großes Thema, weil man einfach, früher hat man einfach blind investieren können. Also irgendwann hat dann der, wenn man es dann zu viel gemacht hat, hat dann irgendein ein treuer Sponsor oder was auch immer dann nochmal 50 Millionen reingeschustert oder der Verein hat irgendwelche Steuern erlassen. Das geht jetzt einfach nicht mehr. Also man hat nicht mehr diesen großen Vorsprung zu den anderen, dass man jetzt dann einfach sagt, okay, jetzt haben wir eine scheiß Vorrunde gespielt, jetzt hole ich dann einfach nochmal Van Persie und Snyder und wie sie alle heißen. Das ist jetzt einfach nicht mehr drin.
Ja,
ja, und dann kommen wie soll man sagen, dass der Vorsprung dann doch nicht so groß ist. Das sieht man, erkennt man dann einfach daran. Und dieses Financial Fairplay hat eigentlich das gezeigt, was man eigentlich seit Jahren vermutet hat, dass die Vereine nur durch irgendwelche Geldzuschustereien sich einen Vorteil verschafft haben und jetzt da, wo sie wirklich wirtschaften müssen, klug handeln müssen, nicht klug handeln können, weil sie Leute dazu nicht haben.
Und das Financial Fairplay betrifft alle drei, also Gala, Beşiktaş und Fener.
Genau, also ein paar andere auch, aber das ist natürlich jetzt, für die ist es jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber für diese drei, die dann auch natürlich den Anspruch haben, auch international Erfolg zu haben, trifft es ganz heftig. Gerade bei Beşiktaş, wenn man bedenkt, welche Spieler man geholt hat mit Gary Medel, mit Pepe, mit Negredo. Wenn du dann irgendwann mal daneben langst bei so einem teuren Spieler und das nicht mehr korrigieren kannst, hat das sehr, sehr schwere Folgen. Also gerade die drei Großen mit Beşiktaş, mit Galatasaray, mit Fenerbahce, die haben alle drei keinen Topstürmer. Alle drei nicht. Also Galatasaray musste vor der Saison Bafétimbi Gomis abgeben für 6 Millionen Euro für einen Spieler, der letztes Jahr 30 Ligatore geschossen hat. Mhm. Den konnten sie nicht ersetzen. Eren Derjok ist übrig geblieben, aber der ist öfter verletzt, als er atmet. Und Beşiktaş musste Negredo abgeben, Fenerbahce hat mit Slimani einen Schirm ausgeliehen, der in Everton auf der Bank saß. Das, wenn du anfällig hinten bist, weil du hinten keine Spieler aus dem Vorder dann nicht triffst, ja, dann stehst du da, wo du bist. Und
du hast einen alten Kader und hast jetzt dann die Auflage, du darfst nur noch ein ausgeben, was du eingenommen hast.
Und schwierig. Also gerade bei Beşiktaş zum Beispiel jetzt Vertrag mit Pepe aufgelöst, Vertrag mit Negredo aufgelöst. Gut, da gab es auch ein bisschen Ablöse, aber jetzt nicht so, dass du so einen tollen Nachfolger finden kannst. Du hast dann mit Adem Light zum Beispiel einen guten Spieler ausgeliehen, aber auch nur ausgeliehen. Das ist dann auch eine Frage, ob du den dann auch behalten darfst. So diese Zirkulation zu gewährleisten, da fehlen einfach dann die Spieler, die du verkaufen kannst. Bei Fenerbahce war es vor der Saison so, dass man mit Giuliano und Josef de Sosa zwei Spieler abgeben konnte zum Beispiel, die relativ viel Geld eingebracht haben, aber das waren einfach die beiden wichtigsten Spieler von Fenerbahce. Und da hat der Philipp Cocu gesagt, bitte nicht verkaufen, das sind meine wichtigen Spieler. Und die haben sie verkauft und die dann dafür geholt worden sind. Also, sorry, Super League ist jetzt keine Premier League, aber selbst für die Super League reichen diese Spieler nicht. Aber jetzt haben sie das Problem, dass sie...
Wie ist das mit Jugendspielern? Müssten gerade nicht diese etablierten Vereine auch ganz gute Jugendausbildungszentren haben, weil es ja relativ attraktiv ist, bei den dreien zu spielen, weil man irgendwann vielleicht mal Champions League spielen kann?
Da fehlt einfach der Mut. Also jetzt, Beşiktaş hat jetzt mit Güven Yalçın vorne einen Stürmer, der kommt aus Deutschland, 19 Jahre alt, hat durchaus Talent, aber noch lange nicht das Zeug, dauerhaft da Stürmer Nummer 1 bei Beşiktaş zu werden. Aber das ist ein Spieler, der jetzt nicht von unten ausgebildet wurde, sondern eben, ich glaube, Leverkusen wurde der für 250.000 Euro geholt zum Beispiel. Mhm. Galatasaray hat eine sehr, sehr interessante Jugendmannschaft, jetzt auch im Pokal letzte Woche. Die Türkei ist ja Pokal immer so ein sehr langes Ding mit Hin- und Rückspielen der ersten Runde und dann Gruppenphase. Da hat man sich getraut, mal im Pokal gegen einen Zweitligisten, Drittligisten mal 5, 6 junge Spieler aufs Feld zu schicken und die haben das wirklich super gemacht.
Okay.
Und im nächsten Spiel waren die alle nicht mehr dabei. Also da fehlt dann einfach der Mut, auch von Fadi Tedim zum Beispiel, den ich sehr, sehr schätze, und der das ja immer wieder auch gemacht hat. Jetzt auch in der Saison, Galas Stammverteidiger ist ein 18-jähriger Ozan Kabak, macht noch viele Fehler, aber ist okay. Also besser als ein Spieler, der nach 400 Millionen verdient und die gleichen Fehler macht.
Mhm.
Aber dann fehlt halt der Mut, dann den zweiten dann vielleicht auch zu investieren. Also in der Türkei kommt immer wieder dieses Beispiel VfB Stuttgart vor Jahren, als sie auch klamm waren und dann diese ganzen jungen Wilden hochgebracht haben. Kommt immer wieder dieses Beispiel. Aber da fehlt einfach...
Das ist ja interessant, Türkei. Das hätte ich ja nicht mal in Deutschland als Beispiel gebracht.
Aber das ist tatsächlich, selbst bei so großen Vereinen, bei so großen Namen, fehlt der Mut zu sagen, okay, ich probiere es jetzt einfach mal. Trabzonspor zum Beispiel macht es gerade vor. Also da spielen gerade tatsächlich 4, 5 Jungs, auch da mit Einwechslungen 5, 6, die dann die Mannschaft jetzt, die waren deutlich weiter unten, jetzt dann nach oben gespult haben. Und Tatsächlich ist es so, dass ich gerade Trabzonspor, das ist die Mannschaft, die ich eigentlich am seltensten verpassen will in der Superliga. Also ich gucke die sehr, sehr gerne. Sie spielen sehr, sehr interessanten Fußball. Der Torwart ist ein richtig guter, auch wenn er noch Fehler macht, mit Yusuf Yazici, Abdülkadir Ömür und so weiter und so fort. Wirklich, wirklich gute Jungs. Und die haben sich getraut, die Jungs so hochzuziehen. Und ich glaube, das ist ein Beispiel für viele andere auch. Also jetzt auch im Pokal zum Beispiel Fenerbahce, letzte Woche gegen Zweitligisten, der in der zweiten Liga auf Platz 18 ist, hat sich der Trainer nicht getraut, da mal mehr als zwei junge Spieler aufs Feld zu bringen. Also das ist sehr, sehr traurig. Gut,
ich meine, die stehen natürlich auch schon so tief unten drin, dass es bei denen jetzt da, der Griff der zweiten Liga ist da schon so fest, dass einem dann ein bisschen die Luft Mut haben fehlt. Aber die Frage, die ich mir dann stelle, wenn Financial Fairplay sich innerhalb der Liga so krass auswirkt, ist ja interessant, dass wir das zwar europäisch jetzt schon so über Bande mitbekommen haben bei Beşiktaş, aber in der Liga sind die Auswirkungen ja noch viel, viel krasser offenbar. Ja. Wie wurde das denn dann aufgenommen, dass wir durch die Football Leagues Enthüllungen wissen, dass sowohl PSG als auch Manchester City sich in Zusammenarbeit mit Gianni Infantino aus dem Fairplay so ein bisschen rausdebattiert haben?
Also wir Türken, und ich sage das absichtlich, wir Türken, damit dann irgendwelche türkischen Hörer nicht sagen, dann, oh, was willst du damit, was willst du denn so vorwerfen? Also deswegen sage ich absichtlich, wir Türken haben ja so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex. Also wir sind ja... Och, die wollen uns ja eh nicht, die im Westen, und die wollen ja eh, dass wir keinen Erfolg haben und so weiter. Natürlich kam dann genau dieses Gerede dann wieder hoch. Also, schau, was das
ist. So ganz von der Hand zu weisen ist es ja nicht. Also nicht jetzt zu sagen, dass die Türkei weniger bedeutsam wäre, aber zumindest war sie für Gianni Infantino nicht so wichtig, aus Gründen, welchen Gründen auch immer, vermutlich sehr, sehr viel mit Geld zusammenhängt. Aber das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Wo ist der große, also ganz einen großen Aufschrei?
Das ist sicher richtig, aber es verändert nicht die Tatsache, dass die türkischen Vereine einfach schlecht wirtschaften und dann sowieso, es ist ja nicht so, dass gerade diese Auflagen, die jetzt gerade den Verein gegeben wurden, die kamen nicht auf einmal. Also es gab immer wieder mal eine gelbe Karte, dann war es mal eine hellgelbe Karte davor und dann, aber wenn jetzt diesmal nicht macht, dann, also da gab es schon sehr, sehr viel Anlauf. Also ich glaube, es ist richtig, dass da mit zweierlei Maß gemessen wurde, und es ist ja nicht nur in Türkei, das ist ja auch, glaube ich, mit Sion, auch in der Schweiz.
Genau, zum Beispiel.
Ähnlich passiert. Mag alles richtig sein und ist auch alles richtig, aber letztlich ist es immer noch so, dass die Vereine schlecht wirtschaften, mehrmals darauf hingewiesen wurden, das richtig zu machen. Normalerweise, Galatasaray zum Beispiel, müsste ja jetzt normalerweise ausgeschlossen worden sein, weil man zwei, dreimal irgendwelche Auflagen gegen Auflagen verstoßen hat, und dann hat man gesagt, okay, UEFA, jetzt geben wir noch eine Chance. Wir machen jetzt mit euch jetzt einen 4-Jahres-Vertrag. Es wurde wirklich ein Vertrag geschlossen mit der UEFA. Mhm. Und ihr müsst 4 Jahre lang, so, das waren glaube ich so 8, 9 Punkte, die Galle einhalten muss, um nicht dauerhaft aus dem Europapokal ausgeschlossen zu werden. Die Auflagen sind wirklich heavy für den Club. Eigentlich auch nicht wirklich zu erfüllen. Aber wie gesagt, also da kann sich Galle nicht beschweren, warum die UEFA das macht, wenn man vorher schon mehrmals darauf hingewiesen wurde, was man richtig machen muss. Und die Auflagen vorher waren jetzt nicht so schwierig wie jetzt. Und Galla macht jetzt schon wieder den Fehler, dass man sagt, wir sind jetzt auf Platz 5 und in der Europa League lief es auch nicht, Champions League ist auch nicht richtig gut. Vielleicht versuchen wir dann doch irgendwie was zu machen. Also bei Fenerbahce zum Beispiel, ganz aktuell, hat der Präsident gerade gesagt, ja, vielleicht verzichten wir einfach auf den Europapokal und missachten jetzt die Regeln und nehmen sie in Kauf, jetzt mehrere Jahre nicht im Europapokal teilzunehmen, um einfach unsere Mannschaft dann nach vorne zu bringen. Also man versteht einfach, man versteht die Signale nicht.
Also, ja, okay, das ist natürlich, also sprich, das Glashaus ist ein so großes, dass man Angst hat, dass der Stein nicht mal mehr aus dem Haus rauskommt,
so ist es,
aus dem man wirft. Andererseits ist es trotzdem natürlich, der Fakt ist schon trotzdem krass, dass Financial Fairplay, also dass der Fairplay Teil vom Financial Fairplay ein Witz ist und dann halt manche Vereine so deutlich trifft, dann lass mal jetzt über Fener sprechen. Das ist ja wirklich krass. Tabellenplatz 17, das heißt aktuell auf dem Abstiegsrang, erst dreimal gewonnen nach 16 Spielen, 16 Tore geschossen, 24 kassiert. Wie kritisch ist die Situation da? Die Tabelle sieht sehr kritisch aus.
Ja. Ganz schwieriger Fall, Fenerbahce. Also, ich komme jetzt vom Aktuellen mal zurück. Am Montagabend hat Fenerbahce zu Hause gegen Erzurumspor gespielt. Erzurumspor ist ein Aufsteiger. der, glaube ich, punktgleich mit Fena, also Fena ist 17., Erzurum ist 16., hat den kleinsten Etat in der Liga, ist auch wirklich irgendwo im Nordosten, kälteste Stadt der Türkei, ganz, ganz schwieriger Standortvorteil. Aber für Fenerbahce in dem Augenblick der beste Gegner, weil Fenerbahce einen Trainer bekommen hat mit Ersun Yanal, den die Fans seit einem Jahr herbrüllen. Also nach jedem Spiel, gerade in der Saison, wo man wirklich selten gewonnen hat, hat man den Namen Ersun Yanal gefordert. Und weil er der letzte Meistertrainer von Fenerbahce ist, damals nach Disput mit dem Präsidenten den Verein verlassen hat. Ja. Und jetzt kam der.
Also jetzt auch wirklich jetzt, 14.12.
Genau, 14. genau, ganz frisch. Erstes Spiel jetzt am Montag gegen Erzurumspor, 2-0 geführt, auch zu Hause. Alle haben vom neuen Fenerbahce gesprochen und am Ende stand es 2-2. Lennart T. übrigens hat das Tor gemacht in der 90. Minute, sein erstes Tor in der Super League.
Ach, verrückt.
Und
zu Hause oder auswärts?
Zu Hause vor fast voller Hütte auch. Also das gab schon auch tatsächlich auch ein eine Aufbruchstimmung. Und Arsenal ist auch schon der zweite Name, den man gefordert hat, weil davor, 19 Jahre lang, war Aziz Yildirim den Präsident bei Fenerbahce, hat den Verein fast schon autoritär geführt, wurde dann bei der Präsidentenwahl im Sommer mit großem Abstand abgewählt. Ali Koç kam, Ali Koç ist einer der reichsten Männer der Türkei, ein großer Fenerbahce-Fan, noch relativ jung auch noch, hat sehr, sehr viel Geld investiert, aber auch sehr, sehr viele Fehler gemacht schon am Anfang. Und ja, beide Hoffnungsträger, also gut, bei Arsenal muss man noch abwarten, aber Ali Koç, der große Hoffnungsträger, hat jetzt in dem ersten halben Jahr noch nicht diese Aufbruchstimmung erzeugen können oder beziehungsweise sich nicht lange aufrechterhalten können. Ja. Jetzt kommt mit Arsenal der sportliche Hoffnungsträger. Und man hat dann auch einfach gesehen, auch der kann nicht zaubern, weil die Mannschaft einfach so schlecht ist. Also man muss es wirklich sagen.
Wer stellt denn die Mannschaften zusammen bei so einem Verein wie Fenerbahce? Gibt es da Sportdirektoren? Macht das der Trainer?
Es kam jetzt, also Ali Koç kam jetzt mit Komoli, ein französischer Sportdirektor, der vorher mal Kaderplaner bei diversen Stationen in Frankreich und in England war. Ist jetzt keine so große Nummer. Ist auch umstritten in der Türkei. Was ich auch verstehe, weil letztlich natürlich muss Fenerbahce sich international ausrichten, aber erstmal muss man die Hausaufgaben in der Türkei machen. Und ich glaube, dass es nichts hilft, jemanden als Sportdirektor zu investieren, der den Kader planen soll, der die türkische Liga nicht kennt. Also die türkische Liga ist jetzt, wie gesagt, habe ich vorhin gesagt, keine Premier League, aber es ist eine schon komplexe Liga. Es ist keine einfache Liga. Sie hat ihre Bedingungen, um dort zu spielen. Also man muss schon gewisse Kriterien erfüllen, auch was den Kader angeht, um auch inzwischen bei sehr, sehr schwierigen Auswärtsspielen, ist es jetzt längst nicht so, dass die großen Gala, Fener, Beşiktaş einfach jedes Auswärtsspiel und Heimspiel gewinnen. Und selbst die Heimspiele sind längst kein No-Brainer mehr. Und dann jemanden den Kader zusammenstellen zu lassen, der sich da überhaupt nicht auskennt, ist einfach fatal. Und daran sind schon andere gescheitert. Da ist auch von Fener schon mal dran gescheitert. Man hat schon damals mit Terraneo einen Italiener geholt, der die Liga auch nicht gekannt hat und einfach irgendwelche Kontakte hatte, dann Nani geholt hat, Van Persie geholt hat, obwohl der im Gesundheitscheck durchgefallen ist, hat man trotzdem durchgewunken. Klar. Und so weiter. Ja. Und ja, der Kader ist jetzt einfach selbst für die Liga zu schlecht. Und das große Problem ist, dass man in der Türkei davon ausgeht, bei Fenerbahce davon ausgeht, ach, die werden doch nicht absteigen. Die werden doch nicht absteigen, die sind doch viel zu gut.
Der Klassiker, ja.
Aber sie sind nicht viel zu gut. Weil die anderen, man sieht es an der Tabellenspitze, man sieht es aber auch unten, die haben einfach ausgewogenere Kader. Also so ein selbst Rizespor auf Platz 18, die übrigens Fenerbahce 3-0 geschlagen haben vor ein paar Wochen.
Der einzige Sieg war
genau,
das von denen.
Ja, und selbst sie haben die hatten tatsächlich sehr, sehr viel Pech in den letzten Wochen, haben aber für mich einen ausgewogenen Kader, keinen besseren, aber einen ausgewogenen Kader als Fenerbahce. Sie haben vorne einen Stürmer, den sie auch einwechseln können, den hat Fenerbahce jetzt nicht zum Beispiel. Und da habe ich schon die Befürchtung, dass es für Fenerbahce schon lange dauern wird, um sich da unten rauszuboxen, wenn sie es überhaupt schaffen. Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man das nicht erkennt, dass der Kader so schwach ist. Wie gesagt, jetzt mit Arsenal ist schon ein Trainer gekommen, der weiß, wie man so einen Verein in der Türkei führen muss, auch in der Mannschaft, aber das Problem ist, dass seine letzte Mannschaft, die hatte, die war einfach deutlich, deutlich besser. Also er hatte einen Raul Meireles im Mittelfeld, der noch topfit war, hatte mit Moussa Sow vor einen Stürmer, der immer getroffen hat und so weiter. Und die Mannschaft jetzt hat weder die Qualität und ich glaube auch noch den Charakter. Also das ist nicht Charakterschwäche, sondern da fehlt dann einfach auch ein Typ, der diese Mannschaft dann auch mitführen kann, weil er selbst so, ja, so unumstritten. Es gibt keinen Spieler, der spielen muss in dieser Mannschaft.
Ja. Ja gut, ein Abstiegskampf ist halt auch wirklich nochmal was anderes. Das sieht man in allen Ligen dieser Welt. Jetzt ist das ja noch eine Weile hin, kann ja noch ganz viel passieren. Was allerdings unwahrscheinlich erscheint, zumindest zum Stand jetzt, ist, dass Fener sich fürs internationale Geschäft qualifizieren würde. Da würde sich jetzt, wenn wir schon so viel über Finanzen gesprochen haben, für mich die Anschlussfrage stellen, was würde es denn bedeuten für einen Verein wie Fenerbahce, oder es kann ja anderen oben auch noch passieren, das ist ja alles sehr, sehr eng da oben drin, wenn sie unter dem Financial Fairplay schon leidend jetzt auch noch die Zusatzeinnahmen aus der Europa League verlieren würden. Sind die hoch?
Die haben sie vor allem nicht, weil der Vorstand zuvor sämtliche Einnahmen verwendet hat. Also das ist bei Fener...
Also die zukünftigen Einnahmen.
Genau. Also für irgendwelche Kredite wurden Zuschauereinnahmen der Zukunft wurden verwendet, um irgendwelche Kredite zu bekommen zum Beispiel. Und
out.
Ja, also das Problem ist riesengroß bei den großen Vereinen. Also ich tatsächlich weiß ich auch nicht, wie sie da alle rauskommen wollen. Mhm. Also der Staat braucht selbst die Kohle, um jetzt nicht ständig wieder noch weitere Steuererleichterungen zu machen. Und wie gesagt, Financial Fair Play ist ja auch und da ein Thema. Also da guckt ja die UEFA auch drauf, ob da in der Richtung was passiert. Man muss ja diese Bilanzen auch offenlegen. Man muss diese Steuerausgaben, die man wahrscheinlich hat, ja auch offenlegen. Und dann kannst du ja nicht sagen, übrigens, der Staat hat jetzt gesagt, ich brauchst du jetzt nicht zahlen. Also das kannst du ja auch nicht verargumentieren. Der neue Fenerbahce-Präsident versucht damit eben einer der reichsten Menschen in der Türkei, hat eine riesen Holding, wirklich, ja, viele Ableger großer internationaler Marken sind sein Ding in seinem Rechtsbereich quasi. Mhm. Er versucht da mit irgendwelchen ML-Sponsorings, mit Stadion-Sponsorings und so weiter da Geld reinzuschustern. Aber es zum einen reicht es nicht und zum anderen darfst du es halt dann auch nicht immer in die Mannschaft investieren. Das ist das große Problem. Und deswegen kam jetzt eben auch die Aussage, ja, vielleicht überlegen wir mal, nicht am Europapokal teilzunehmen, dann sind wir nicht an Financial Fair Play gebunden und können die Mannschaft dann nochmal investieren, aber sie checken halt einfach nicht, dass das nicht reichen wird. Also da ist einfach in den letzten Jahren so viel falsch gelaufen, dass man das jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Jahren einfach wieder alles reparieren kann.
Ja, vor allem ist es ja dann wieder nur so eine kurzfristige Lösung. Also langfristig würde ja nur gesundes Wirtschaften das wieder langsam bereinigen. Und das wäre ja wieder so eine einmalige Finanzspritze. Und gut, wenn er jetzt sagen würde, macht mit dem Geld, was ihr wollt, ihr kriegt das jetzt einfach geschenkt, dann ginge das vielleicht noch halbwegs. Aber selbst dann kann man ja eigentlich davon ausgehen, wenn sich das Rad so weiterdreht, wie es bisher gelaufen ist, dann kommt man früher oder später wieder in eine ähnliche Situation. So ist es,
genau. Und eben... Ich glaube auch nicht, dass Ali Koç jetzt erwartet, das Geld zurückzubekommen. Da ist er, glaube ich, auch viel zu fair Fan und da traut er sich, glaube ich, auch nicht, das auch zurückzufordern. Aber trotzdem, also da gibt es ja so viele Baustellen. Also selbst so eine 50 Millionen Euro Spritze, die es jetzt, glaube ich, jetzt neulich gegeben haben soll, das ist ja nur ein Tropfen auf einen heißen Stein.
Ja.
Und da, und es kommt ja schon der nächste Sommer, in dem Fenerbahce jetzt zum Beispiel ein paar Leihspieler hat, die man abgeben muss. Die müssen ja irgendwie dann nachbesetzen. Das sind André Ayew zum Beispiel, das sind Slimani, das sind ja alles Leihspieler. Und die sind Stammspieler bei Fenerbahce, die ja dann ersetzt werden müssen. Also es wird ja nicht, ist ja nicht so, dass das Fenerbahce dann in dem Sommer ein bisschen was ausgegeben hat. Und damit hat sich der Umbruch getan. Nee, es muss ja weitergehen. Und die Mannschaft ist ja dann auch wieder ein bisschen älter. Also da ist noch viel, viel zu gehen. Und das ist aber, dazu muss man auch sagen, nicht nur ein exklusives Problem von Fenerbahce, sondern der anderen auch. Der Vorteil zum Beispiel von Galatasaray ist, dass man relativ hohe Einnahmen hat. Auch jetzt kurz davor ist, das Vereinsgelände zu verkaufen, weil es in einem sehr, sehr teuren Gebiet steht und man woanders günstiger dann trainieren könnte. Da kamen auch schon ein paar Einnahmen rein. Da gibt es auch schon große Probleme, so ist es nicht, aber bei Fenerbahce sind sie in den letzten Jahren auch, weil eben der Präsident 19 Jahre lang wirklich autoritär regiert hat und nach außen hin so wenig gedrungen ist, dass man davon überhaupt nichts mitbekommen hat. Also die Probleme von Fenerbahce sind eigentlich jetzt so wirklich, man hat es vermutet, aber jetzt hat man eigentlich zum ersten Mal so richtig Gewissheit und auch die Information, wie schlimm es um den Verein steht.
Wahnsinn. Und wie ist die Stimmung bei den fußballinteressierten Türken? Es ist ja vom sportlich gesehen spannend. Gleichzeitig sind aber auch Mannschaften jetzt in schwierigeren Situationen, die eine sehr große Fanbasis haben. Also wie ist jetzt gerade so die Stimmung im Land? Freut man sich darüber, dass mal andere Namen oben stehen? Macht man sich eher Sorgen oder rebellieren auch die großen Vereine? Es ist ja wahrscheinlich auch für die Fernsehsender, die ja einen großen Teil der Einnahmen ausmachen, wird es ja auch wichtig sein, dass die Vereine mit großer Fanbasis irgendwie auch oben mitspielen.
Das ist sicherlich ein Thema. Also das ist also gerade für die TV-Anstalten, die natürlich davon leben, dass Gala, Fener und Beşiktaş, dass die Fans, keine Ahnung, ihre Abos abschließen und auch eben auch gucken und die Zuschauerzahlen entsprechend oder die ja, Sendezeiten entsprechend auch genutzt werden. Aber in dem Fall hat man schon die Befürchtung. Also es, okay. Ja, da kommt auch dazu, dass dann im Ruhrpokal der Erfolg ja auch ausbleibt. Also es ist ja nicht so, dass da auch, und das ist dann auch der gleiche Sender. Da gibt es schon ernste Miene nach so einem Spiel und dann ist auch das Thema Nationalmannschaft, kommt ja auch noch dazu, die ja auch nicht viel besser ist, obwohl sie deutlich mehr Perspektive hat als viele Vereine in der Türkei, weil sie eine gute junge Mannschaft ist. Es zieht sich gerade wie so ein roter Faden, dass die Stimmung im Fußballland eigentlich schlecht ist, aber also gerade bei den jüngeren Fußballfans oder sagen wir mal der neuen Generation, ich glaube, die freuen sich schon insgeheim, was da gerade passiert. Dass die Großen gerade so ein bisschen, ja, das eigentlich bekommen, was sie eigentlich seit Jahren verdienen, für ihre schlechte Arbeit. Aber ich glaube, gerade so diese ganzen Geldgeber, die haben schon ihre Sorgen. Und was ich noch vergessen habe, was auch übrigens ein Grund ist für diesen Wandel, ist auch natürlich der Videoschiedsrichter.
Ach.
Das ist ein Thema, das man auch besprechen sollte.
Videoschiedsrichter, kaum ein Thema hier im Rasenfunk. Lass uns endlich mal beim VAR sprechen.
Ist auch nicht ein Thema, weil es heißt ja, es soll ja passieren, dass diese großen Vereine auch mal so ein bisschen Unterstützung erhalten von den Schiedsrichtern, dass dann auch mal ein Foul mal durchgeht und so weiter.
Und das geht jetzt nicht mehr mit dem
Schiedsrichter? Das geht nicht mehr.
Ja, aber dann macht ihr es ja falsch. Da muss man es ja, das gibt's ja nicht. Das heißt, der Fußball ist gerechter geworden.
Das ist tatsächlich gerechter geworden.
Das ist ja völlig
faszinierend. Also man muss nur auf die Tabelle gucken. Ich glaube, dass die Tabelle tatsächlich auch damit etwas zu tun hat. Also zwar gehen die großen Vereine auf die Barrikaden und versuchen, und nutzen natürlich auch diese große Medienmacht, die sie haben, um da Stimmung gegen Videoschiedsrichter und allem drum und dran zu machen. Teilweise vielleicht auch berechtigt, weil es tatsächlich auch wie in der Bundesliga jetzt in der ersten Saison auch große Probleme beim VAR gab in der Türkei, tatsächlich. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist der Fußball gerechter geworden durch den Videoschiedsrichter. Und man muss nur auf die Tabelle gucken. Also das hat schon mit einem Grund, dass man hier und da korrigiert, dass hin und da auch da mehr rote Karten auch für die Großen kommen, dass da mehr Elfmeter gegen sie gepfiffen wird. Es liegt ja auf der Hand, also du kannst ja nicht auf ein Video gucken und dann sehen, dass es so gewollt ist und dann trotzdem anders entscheiden.
Ja, du kannst immer noch sagen, der Schiedsrichter hat es wahrgenommen und anders bewertet, deswegen können wir nicht
eingreifen. Ist auch passiert.
Das ist aber dann halt auch der deutsche Weg of doing Video Assistant Referee.
Genau. Und in der Türkei ist natürlich dann Schiedsrichter so ein sehr emotionales Thema, der Schiedsrichter ist der schlechteste Mensch der Welt. Aber ich finde im Großen und Ganzen, geht das schon in die richtige Richtung? Also
sieht man in der Türkei auf den Leinwänden, was sich die Videoreferees angucken?
Nein.
Auch nicht?
Nein, es gibt ja auch, es gibt schon Stadien, bei denen es sowas gibt, aber es in den meisten, es ist da, glaube ich, Chancengleichheit auch, dass man das nicht überall sehen kann. Aber im Fernsehen ist die Einbindung schon sehr, sehr.
Ist es besser als so, wie es im deutschen Fernsehen gemacht wird?
Ich finde es tatsächlich besser, ja. Also es gab ein, zwei Zwischenfälle, in denen es dann nochmal verbessert werden musste, weil es gab tatsächlich bei ein, zwei Spielen gab es einen Verbindungsabbruch zum Videoschiedsrichter und kann ich sogar erklären, das war sehr, sehr, sehr zu erzählen, das war also auch sehr dramatisch dann gerade für Elea, den wir vorhin besprochen hatten, Fenerbahçe zu Hause gegen Başakşehir gespielt, 0-0, 81. Minute, rotes Signal beim TV-Sender, Information vom Kommentator, Leute, nur damit ihr wisst, es ist gerade eine Verbindung zum Videoschiedsrichter abgebrochen, der Schiedsrichter hat keine Verbindung zu dem. Zack, Tor, Başakşehir, Abseitsstellung, Schiedsrichter geht abseits. War kein Abseits. Hat versucht, die ganze Zeit Verbindung aufzubauen, hat aber viel zu lange gedauert und dann hat er weiterspielen lassen. Im Nachhinein ist aber rausgekommen, es war kein Abseits. Hätte man beim Videoschiedsrichter sofort erkennen, also hätte man sofort erkennen können, dass es kein Abseits ist, natürlich fatal. Ouch. Also das war richtig, richtig fatal. Dann gab's einen Zwischenfall, auch wenn es der Verband abschaltet, hat man aber, es gibt genug Informationen darüber, dass es aber wirklich so war, dass warum auch immer die Videoschiedsrichter nicht am Platz saßen bei einem Spiel in einer bestimmten Szene und dann auch er saß, ich den nicht rückversichern konnte. Sodass jetzt ein paar Optimierungsmaßnahmen ergriffen wurden. Man sieht jetzt die Schiedsrichter auch deutlich besser. Es ist nicht mehr so ein dunkler Raum, sondern man sieht wirklich, wer da sitzt. Mhm. Man sieht auch auf deren Bildschirm, was sie gerade gucken, welche Sequenz sie gerade gucken.
Okay.
Dann wird es auch synchronisiert mit dem TV-Bild, dass man ungefähr genau das gerade live sieht, was sie auch sehen. Aber wie gesagt, so ein bisschen Chancengleichheit hat man dadurch schon gewährleisten können.
Interessant. So, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, aber gibt es noch irgendein Team, wo du sagst, das ist jetzt so wichtig, da würdest du noch gern uns 30 Sekunden sagen, warum das bemerkenswert ist, wo die aktuell stehen?
Ankara Gücü zum Beispiel ist so ein interessanter Fall. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt einen Verein in der Türkei, der keinen Trainingsplatz und kein Stadion hat. Ankara Gücü ist so ein Verein, hat eine große Tradition, also riesengroße Tradition in den letzten Jahren, durchgereicht sportlich, auch da wird, welche Überraschung, wirtschaftlich viele Fehler gemacht. Der Verein hatte mal vor Jahren, war Roger Lemaire Trainer, Darius Wassell war im Sturm, Jeremy Menez im Mittelfeld, also unfassbaren Kader zusammengestellt, die natürlich dann alle ein halbes Jahr später gehen mussten.
Und das ist der Verein aus Ankara, der jetzt dann auch das Stadion bekommt, oder hätte er das nur bekommen, wenn jetzt die EM vergeben worden
es
wäre?
Es muss einfach ein Stadion, weil in Ankara gibt es drei Vereine, die spielen alle irgendwo. Mhm. Der Verein hat auch keinen Trainingsplatz.
Wo trainieren die dann? Also wie geht das?
Ja, an irgendwelchen städtischen Sportanlagen. Und trotzdem dann irgendwie da auf Platz 11 zu landen, ist für mich schon ein Erfolg. Die haben auch zum Beispiel Fenerbahce dann geschlagen, auswärts 3-1. Aber jetzt dann die letzten zwei, drei Spiele so ein bisschen Durchhänge gehabt. Und jetzt haben sie den Trainer entlassen. Also ich war
als Aufsteiger auf Tabellenplatz 11 liegend mit 5 Punkten Vorsprung auf den Abstiegskampf.
Genau. Und ohne Stadion, ohne Trainingsplatz, auch mit einer Mannschaft.
Ohne Trainer. Ich meine, irgendwie ist es auch stringent.
Das ist stringent. Das ist, da hat man gesagt, okay, dann ziehen wir es durch. Jetzt auch kein Torwart.
Ab jetzt Training nur noch ohne Ball.
Ab nächste Woche dann auch kein Torwart mehr, brauchen wir auch nicht. Aber es ist so ein bisschen noch, also ich habe erzählt, dass viele Vereine in der Türkei angefangen haben, sehr professionell zu agieren. Also eben gerade Başakşehir, Malatyaspor, Kasımpaşa, auch Konyaspor, sehr, sehr interessanter Verein. Also da passiert schon sehr, sehr viel, aber dann hast du eben auch dann so Fälle wie Ankara Gücü, wo es halt dann in die komplett andere Richtung läuft.
Ach, es ist einfach spannend. Ein bisschen bereue ich jetzt doch, dass wir jetzt erst über die Super League sprechen, aber wir können ja auf jeden Fall in der Rückrunde nochmal drauf gucken. Wenn wir
sehr gerne.
Wenn wir die Zeit finden, das war Fatih Demireli @demireli.de auf Twitter vom sehr empfehlenswerten Sportmagazin Sokrates. Danke dir, Fatih, dass du mal hergekommen bist hier in die Rasenfunkstudios. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war ein weiterer internationaler Kurzpass und morgen gibt es schon den nächsten. Das heißt, am Mittwoch wird schon der nächste Rasenfunk-Kurzpass erscheinen. Außerdem gibt es noch zwei Schlusskonferenzen in dieser Woche und dann ja irgendwann den Rasenfunk-Royal. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.